Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute sind Manu und Michi dabei und wir unterhalten uns unter anderem über die Kryptosituation in den USA. Da stehen ja die Wahlen bevor, die Kandidaten positionieren sich oder eben nicht. Da schauen wir mal rein. Es gibt noch einige andere Neuigkeiten. Unter anderem werten wir auch unsere Hörer- und Hörerinnen-Umfrage aus. Da freue ich mich schon am meisten drauf. Ich habe mir die Zahlen nämlich selbst noch nicht angesehen. Das wird Manu gleich übernehmen. Wie immer findet ihr den Newsartikel sowie weitere Links in den Shownotes und den Newsartikel natürlich wie immer bei Payment and Banking. Wir steigen direkt rein. Manu, ich bin gespannt. Du hast dir die Ergebnisse unserer Umfrage angesehen. Was kam dabei raus?
So ist es. Hallo zusammen. Da kamen spannende Insights raus. Wir hatten ja schon mal eine Zwischenauswertung gemacht und freuen uns, dass ihr all unseren Aufrufen auch weiter gefolgt seid. 102 Teilnehmer hatten wir. 90% der Teilnehmer sind männlich. Ich denke mal, ja, wir können jetzt nicht von einer repräsentativen Umfrage sprechen bei 100 Teilnehmern. Da haben wir doch ein paar mehr Hörer bei jeden Episoden. Aber dennoch, ja, zumindest 90% sind männlich, die teilgenommen haben. Die Altersverteilung ist auch ganz interessant. 15% sind zwischen 20 und 30. Das ist nicht der Hauptteil, denn rund ein Viertel, 24, sind zwischen 30 und 40. Andere 24% sind zwischen 40 und 50. Und ganz interessant, 29% unserer Hörer sind eher etwas älter, zwischen 50 und 60. Also zumindest von denjenigen, die teilgenommen haben. Und nur 8% sind über 60. Ja, und wie erwartet und wie auch schon in der vorherigen Auswertung stellt sich heraus, dass der Großteil unserer Hörer wohl bei Geschäftsbanken arbeitet. 19% arbeiten bei Geschäftsbanken, 14% in der Beratung. Drittgrößte Kategorie ist die Kryptoindustrie, aber nur mit 5%, gefolgt von der IT-Industrie mit 4%. Und hier stellt sich also wirklich, denke ich, heraus, dass unser Fokus ganz gut passt, die bestehende Finanzwelt mit der neu aufstrebenden Blockchain-Industrie zu verbinden und hier die Brücke zu bauen. Also hier zwischen Geschäftsbanken insbesondere und der neuen Industrie die Brücke zu bauen. Welche Plattformen werden vor allem genutzt? Spotify mit 36% und Apple Podcast mit 29%, aber dann auch andere Podcast-Plattformen 18%. Über YouTube schauen oder hören uns besser gesagt nur rund 4%. Das deckt sich auch so mit den Klickzahlen auf YouTube. Wir haben mal überlegt, YouTube ein bisschen auszubauen, auch mit Videos. Das müssen wir, glaube ich, intern nochmal besprechen, ob sich das wirklich lohnt. Das ist also jetzt nicht der Großteil von euch, der uns über YouTube anhört. Und was uns freut, weiterhin 45% hören fast jede Episode, 25% hören die meisten Episoden und 23% hören einzelne Episoden, die spannend klingen, und nur 6% hören wirklich sehr selektive, wenige Episoden. Also wir haben da hier zum Glück, das freut uns natürlich sehr, eine recht treue Hörerschaft. Und zu guter Letzt auch danke für die Hinweise, welche Art von Episoden euch am meisten gefallen haben oder welche euch am meisten gefallen und was ihr dann auch gerne häufiger behandelt hören wollt, wie auch wo ihr uns sonst so hört. Ja? Und ja, wir haben da mal eine Auswertung gemacht. Ihr konntet da ja gewisse Bereiche nennen, was euch am meisten gefällt, und am meisten genannt wurde wirklich der Bezug zur traditionellen Finanzwirtschaft. Dicht gefolgt dann von Interviews mit spannenden Gästen und Episoden mit Bitcoin-Bezug. Und was auch mich sehr gefreut hat, sind Nerd-Episoden werden also auch sehr gerne gehört, die also dann wirklich ein bisschen tiefer reingehen. News-Episoden werden auf jeden Fall auch sehr gerne gehört. Also es war recht ausgeglichen, aber hervorsticht da wirklich auch der Bezug zur traditionellen Finanzwirtschaft. Was ihr euch wünscht, sind keine oder nicht mehr Einsteiger-Episoden, das fand ich also ganz interessant, sondern mehr tiefergehende technische Episoden und mehr Interviews mit spannenden Gästen. Verschriftlichung der Episoden scheint für euch nicht ganz so relevant zu sein. Und ja, wo hört ihr uns vor allem? Das ist vor allem beim Kochen, das fand ich auch ganz interessant, und beim Pendeln. Dazu kommt dann natürlich auch noch der Sport, und aber nicht ganz so viele und eher wenige hören uns wirklich sehr konzentriert vorm Rechner oder auf der Couch, dass man nichts anderes macht. Also ihr scheint uns ganz gerne beim Kochen zuzuhören. Das mache ich sogar selber auch am meisten, muss ich sagen, dass ich mir beim Kochen wie auch beim Pendeln dann eben entsprechend Podcasts anhöre. Also das hilft uns auf jeden Fall besser zu verstehen, wer ihr seid und was euch gefällt und wie wir euch weiter bespielen können. Und da bleibt es mir nicht anders, als nochmal vielen Dank zu sagen für die Teilnehmer.
Ein paar interessante Erkenntnisse. Ich glaube, bei der Interpretation, Manu, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, weil dass wir nur 4% YouTube-Zuhörer haben, dann daraus zu schlussfolgern, dass Videos keinen Sinn ergeben, da würde ich nochmal dagegen treten, gegen die Interpretation. Mich wundert es überhaupt, dass sich 4 Leute vor YouTube setzen und sich unser Logo ansehen, eine Stunde lang. Aber gut, also vielen Dank nochmal, sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank für euer Feedback. Lass uns doch direkt weitergehen zum Marktupdate. Michi, du hast dir angesehen, was sich beim Bitcoin und bei Ether getan hat in den letzten Wochen.
Genau, generell muss man sagen, der Kryptomarkt schwächelt. Er hat zwischen dem 29. Juli und dem 28. August, also gestern, wir zeichnen am 29. August auf, in dem genannten Zeitraum hat er etwa 15% seines Werts verloren. Und die wichtigsten Kryptowährungen, darunter natürlich Bitcoin und Ethereum, haben einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Wenn man kurz das noch mit den traditionellen Märkten vergleicht, muss man sagen, dass die Aktienmärkte relativ dazu eher weitgehend stabil geblieben sind. Und ich interpretiere da rein, dass Kryptomärkte nach wie vor volatiler sind und unkorreliert. Also mindestens im August waren die Entwicklungen jetzt nicht parallel laufend. Machen wir vielleicht einen Doppelklick auf die beiden Kryptowerte. Ich starte mal mit Bitcoin. Ja, da gab es einen Kurseinbruch. Bitcoin fiel im August unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 US-Dollar, steht aktuell, also heute Morgen nochmal nachgeschaut, bei 59.181 US-Dollar und handelte im August zwischen knapp über 54.000 und fast 70.000 US-Dollar in der Spitze. Wie gesagt, im August um ca. 15% eingebrochen. Insbesondere spannend war noch gestern, da gab es einen 6%igen Rückgang in nur 24, nicht gestern, sondern am Dienstag der laufenden Woche, also der letzte Dienstag im August, 6% Rückgang innerhalb von nur 24 Stunden. Und ja, wenn wir jetzt auf potenzielle negative Faktoren aktuelle schauen, dann ja, bin ich über den September gestolpert, der historisch als schwacher Monat für Bitcoin gilt. In 8 von 11 Jahren endete der September nämlich für ein Minus in Bitcoin. Potenzielle positive Faktoren aktuell.
Kann aber jetzt im August noch kein Grund sein, oder? Wenn der September ein schlechter Monat ist. Es deutet sich noch Schlechteres an, meinst du damit?
Ja, genau. Danke für die Präzisierung. Aber rückblickend, potenzielle positive Faktoren sind die US-Präsidentschaftswahl. Die können den Markt beeinflussen und es gibt ja mindestens einen bullischen Kandidaten, dazu mehr später. Und es stehen potenzielle mögliche Zinssenkungen der Fed im September an. Die könnten dann auch wieder positiver auf Bitcoin wirken. Generell ist das Marktsentiment bei Bitcoin der letzten Wochen eher zu einer vorsichtigeren Haltung gewichen und jetzt warten wahrscheinlich alle Anleger auf klare Signale, um wieder stärker reinzugehen. Es gibt natürlich neben dem nativen, Blockchain-nativen Bitcoin inzwischen auch die ETFs. Da hatten wir insbesondere gestern deutliche Abflüsse, Gesamtabflüsse von 127 Millionen US-Dollar. Immerhin muss man sagen, dass das Ende einer 8-tägigen Erfolgsserie von Zuflüssen innerhalb von 8 Tagen. Diese 8 Tage haben zu insgesamt 756 Millionen US-Dollar an Zuflüssen geführt. Und wenn wir nochmal auf gestern schauen, also den Tag der starken Abflüsse, dann hat angeführt die Liste der Abflüsse ARK 21 Shares ARKB mit knapp über 100 Millionen an Abflüssen. Gesamthaft betrachtet war das Handelsvolumen gestern 1,2 Milliarden US-Dollar und seit Januar, also quasi seit die Bitcoin Spot ETFs gibt, hatten wir Nettozuflüsse von fast 18 Milliarden US-Dollar. Ja, und was rund um Bitcoin-ETFs noch spannend war, wir haben einen weiteren staatlichen Pensionsfonds, nämlich der von Michigan, der jetzt in Bitcoin-ETFs investiert. Zuvor hat er bereits der Pensionsfonds von Wisconsin in genau die investiert und jetzt als quasi dritten Schritt überlegt sich sogar der Bürgermeister von Jersey City auch in Bitcoin-ETFs zu investieren. Und wir haben noch Signale von einem europäischen Hedgefonds namens Brevan Howard bekommen, also das ist der viertgrößte Hedgefonds Europas, der plant Investitionen von 500 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs. Genau, also hier gibt es starke Signale von institutionellen Anlegern, weiter einzusteigen. Das ist ja genau das, was wir eigentlich prognostiziert haben. Das braucht halt die Gremienläufe, dort brauchen Zeit. Aber jetzt kommt's, das finde ich klasse. Und unter den Wettbewerbern hat Grayscale jetzt noch ein Mini-Bitcoin-Trust an der New York Stock Exchange eingeführt. Ticker-Symbol ist GBTC. das Ziel von Grayscale ist hier natürlich nicht nur profitabel und wettbewerbsfähig zu sein, sondern auch nach eigenen Angaben Bitcoin-Investitionen für breitere Anlegergruppen zugänglich zu machen.
Ja, die Frage ist schon so ein bisschen, was das nächste Narrativ ist, das den Preis wieder nach oben treibt, nachdem wir jetzt die ETFs hatten Anfang des Jahres. Ich bin gespannt.
Gut, und damit ziehen wir mal einen Strich unter Bitcoin und schauen zu ETH. Da hat sich der Wert auch negativ entwickelt und fiel auch hier unter eine psychologisch wichtige Marke von 2.500 US-Dollar, steht aktuell heute Morgen wieder bei 2.524 US-Dollar gehandelt und hat im August zwischen knapp über 2.300 im Minimum und knapp über 3.300 im Maximum gehandelt. Im August overall betrachtet um 25% eingebrochen. Ja, also das ist ein stärkerer Verlust als bei Bitcoin. ETH hat gestern über 8% in 24 Stunden verloren und zeigt eine höhere Volatilität im Vergleich zu Bitcoin. Und springen wir hier auch noch zu den ETFs. In der Zwischenzeit verzeichnen die neuen Ethereum-ETFs insgesamt einen deutlichen Rückgang der Abflüsse, die sich gestern am 28. August auf ca. 3,5 Millionen US-Dollar beliefen. Und da war Grayscale der Negativführer, also der ETF mit den meisten Abflüssen von ca. 9,2 Millionen Dollar. Wenn man vielleicht die Bitcoin-ETFs hier noch mit den Ethereum-ETFs vergleicht, dann zeigen die Ethereum-ETFs insgesamt eine schwächere Performance. Und generell sehen wir hier seit Mitte August einfach auch niedrigere Netflows als bei Bitcoin. Und dann gibt es auch da noch zusätzliche News, nämlich es standen auch Solana-ETFs zum ersten Mal in der Diskussion. Die hat die SEC jetzt erstmal abgelehnt. Und Franklin Templeton plant einen Krypto-Index-ETF, also quasi einer, der mehrere Werte bündelt. Und ja, Franklin Templeton hat einen S1-Antrag für genau einen solchen Krypto-Index-ETF inzwischen eingereicht. Und der sollte dann sowohl Bitcoin als auch Ethereum enthalten. Ja, das finde ich eine spannende Entwicklung, dass man halt jetzt wieder auch wirklich dann Index-ETFs hoffentlich bald im Produktportfolio da draußen haben.
Ich habe mich ja in meinem FAZ-Artikel etwas weit aus dem Fenster gelehnt und habe da angekündigt, dass der ETF, ETH-ETF-Launch einer der erfolgreichsten der Geschichte werden kann. Bis jetzt sieht das vor allem durch die großen Abflüsse aus dem Grayscale-Produkt nicht so aus. Ich bin da aber noch ganz guter Dinge, dass das noch kommen wird und auch der Gesamtmarkt dann irgendwann, also die Gesamtflows ins Positive drehen werden. Die Produkte, die gestartet sind, die sind ja neutral betrachtet schon extrem erfolgreich bis eben auf diese großen Abflüsse. Von daher, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Gut, vielen Dank, Michi, für den Überblick. Dann springen wir doch direkt mal in die CeFi-News. Ein Thema, das wir hier vor längerer Zeit schon mal erwähnen wollten, ist das Thema Polymarket. Einige von euch kennen das eventuell schon. Das ist eine Wettplattform, die auf Polygon läuft. Da kann man auf ganz unterschiedliche Ereignisse von Politik über Wirtschaft bis Sport wetten. Das Interessante ist, dass auf Polymarket die Märkte entstehen, indem die Nutzer selbst Wetten erstellen. Da geht es immer so um Ja-Nein-Fragen. Und die Wahrscheinlichkeiten oder die Quoten spiegeln dann sozusagen die Einschätzung der Marktteilnehmer wider. Das ist wie so ein Markt, also die Quoten ändern sich auch. Man kann auch wieder aus Wetten aussteigen, kann also wie so handeln, diese Wetten. Das finde ich sehr spannend, also schaut euch das gerne mal an. Und Polymarket wird jetzt auch immer öfters zitiert, nicht nur von Kryptomedien, sondern auch traditionellen Medien. Man kann sich da einfach mit seiner Wallet verbinden. Und ja, Polymarket ist eine Partnerschaft mit Perplexity eingegangen, kooperiert jetzt also mit der KI-Suchmaschine. Und das ist spannend, weil hier irgendwie Krypto und AI dann mal zusammenkommen. Und wenn man dann auf eine Wette klickt, kann man sich also von Perplexity dann direkt Hintergrundinformationen zu dieser Wette ansehen. Das ist vor allem aktuell, geht es um die Wahlen in den USA, also sehr US-lastig. Ich weiß nicht, Manu, Michi, habt ihr die Plattform schon mal benutzt? Ansonsten kann ich euch sehr dazu raten, da mal eine Wette zu platzieren.
Ich nicht, ich kenn's nicht, ich muss es mir mal anschauen, aber klingt interessant.
Ja, same hier. Also da werde ich deiner Empfehlung gerne folgen, auch mal ein paar Wetten platzieren. Ich finde einfach super, dass wir mit dem Use Case Wettplattform jetzt einen Blockchain Use Case haben, der wirklich, also schon viel breitere Adoption findet als andere Blockchain Use Cases und der hat das Potenzial, halt so richtig zu skalieren. Also da sind jetzt nicht nur die Krypto-Interessierten unterwegs, die aus der Richtung Geld kommen oder aus der Richtung Finanzen, sondern das ist eigentlich ein mega vielversprechender Use Case, um Massenanwendung zu finden.
Ja, also ist auch noch überschaubar groß, aber ich finde es vor allem spannend, dass teilweise auch traditionelle Medien Polymarket zitieren, um sozusagen wiederzugeben, wie die Bevölkerung auf gewisse Ereignisse schaut und wie wahrscheinlich eventuell der Eintritt gewisser Ereignisse ist. Ja, wir packen euch gerne mal den Link zu Polymarket in die Shownotes und springen dann direkt weiter. Wir haben ja gerade schon über ETFs in den USA gesprochen und einer dieser ETF-Anbieter, Bitwise, ist, denke ich, der fünftgrößte Bitcoin-ETF, auch der fünftgrößte Ethereum-ETF in den USA. Bitwise ist ein Asset Manager, 2017 gegründet. Die haben jetzt ihren Einstieg in den europäischen Markt vollzogen. Und das haben sie nicht gemacht, indem sie einen Krypto-ETP in Europa gestartet haben, sondern die haben direkt einfach mal einen der größten Krypto-ETP-Anbieter in Europa gekauft, nämlich die ETC Group. Die wurde 2019 gegründet, hat einige sehr große Produkte schon am Start in Europa. Ich denke, ungefähr 1 Milliarde Assets under Management. Und ja, damit steigert Bitwise jetzt seine Gesamtassets under Management, also das verwaltete Vermögen, auf 4,5 Milliarden und erweitern eben dementsprechend auch ihre Produktpalette jetzt um europäische Produkte. Die Details zu der Transaktion wurden leider nicht veröffentlicht, also wir wissen jetzt nicht, wie viel Bitwise dafür gezahlt hat, aber damit haben wir jetzt einen der großen amerikanischen ETF-Player auch in Europa am Markt mit europäischen Produkten und damit, soweit ich das überblicke, auch einer der ersten dieser größeren Player, weil weder BlackRock noch Fidelity haben irgendwie eine große Krypto-Produktpalette in Europa.
Und was vielleicht nochmal als Hintergrund, was da ja ganz interessant ist, in Europa ist es ja nicht möglich, Krypto-ETFs auszugeben, aber seit einigen Jahren gibt es ja schon eine Vielzahl von ETCs, oder ETNs, also Exchange-Traded Commodities oder Exchange-Traded Notes. Und hier ist also die ETC Group eigentlich so mit der größte Spieler und bietet hier also eine Vielzahl von Produkten an, die letzten Endes ja Schuldverschreibungen von der ETC Group sind und durch die Kryptos gedeckt sind. Also ein, ich sag mal, vergleichbares Produkt wie ein ETF, aber halt kein Fonds, sondern letzten Endes eine Schuldverschreibung, die durch Bitcoin und andere Kryptowerte gedeckt sind.
Und dann zu guter Letzt noch eine Nachricht, über die wir hier schon mehrmals gesprochen haben, und zwar Ripple und der Kampf Ripples mit der SEC. Ripple wurde jetzt zu einer Geldstrafe von 125 Millionen Dollar verurteilt von der SEC. Die läuft schon seit 2020, dieses Verfahren. Da wurde Ripple beschuldigt, beim Verkauf von XRP mit einem nicht registrierten Wertpapier gehandelt zu haben. Da wurde dann jetzt zum Teil wurde Ripple recht gegeben, zum Teil der SEC. Beide verkaufen das so ein Stück weit als Sieg für sich. Fakt ist, dass die SEC ursprünglich 2 Milliarden gefordert hat. Jetzt mussten 125 Millionen gezahlt werden. Wenn euch die Details zu diesem Verfahren interessieren, dann schaut gerne mal in die News-Episode vom Juli 2023. Die verlinken wir euch gerne und aufgenommen haben wir das Thema dann auch nochmal in der News-Episode im April diesen Jahres. Da könnt ihr euch nochmal in die Details reinfuchsen. Hier einfach nur für euch sozusagen als Nachmeldung. Da kam es zu einem Urteil. Teilsieg für Ripple, würde ich sagen. Brad Garlinghouse, der CEO, sagt auch, dass es ein Sieg für Ripple und die Branche ist. Ich denke, das war nicht die letzte Auseinandersetzung der SEC mit einem Krypto-Unternehmen in den USA. Und mit dem Stichwort USA können wir dann auch direkt ins nächste Thema springen. Michi hat sich mal etwas genauer angesehen, wie die Lage im US-Wahlkampf ist. Da ist ja Krypto ja wahrscheinlich ein größeres Thema, als es erwartbar gewesen wäre. Es irgendwie hat Krypto da und wir sind natürlich alle ein bisschen in einer Blase und deswegen überinterpretieren wir das eventuell. Aber ich habe schon das Gefühl, Michi, dass in den USA im Rahmen des Wahlkampfs Krypto eine große Rolle spielt.
Ja, definitiv. Die Kryptobranche steht in den USA im Mittelpunkt vieler Diskussionen und Kontroversen und ist dort weniger eine Bubble als bei uns, weil es ist einfach mal US-Wahlkampfthema. Also die bevorstehenden US-Wahlen, also der Wahlkampf, der läuft zwar schon, aber läuft jetzt erst so richtig heiß. Die bevorstehenden Wahlen, die werfen jetzt schon ihren Schatten voraus, auch auf Krypto, und könnten wirklich einen wichtigen Einfluss auf die Zukunft von Kryptowerten haben, weil viele Player sitzen in den USA und je nachdem, wer Präsident gewählt wird, wer der nächste SEC-Chef wird, wie die Gerichte zu den ganzen SEC-Klagen zu gewissen Intermediären entscheiden, je nachdem kann sich auch diese ganze Branche verändern. Insofern sind die US-Amerikaner da weniger in der Bubble unterwegs als wir. Und was ich jetzt noch gar nicht genannt habe, sind, dass auch die Lobbyaktivitäten jetzt im zunehmenden US-Wahlkampf steigen. Ja? Und aus dem Grund haben wir uns heute mal einen Deep Dive zu Krypto in den USA vorgenommen. Und da können wir jetzt natürlich in viele Richtungen gehen. Ja? Einerseits ist da der US-Wahlkampf, da wird massiv Krypto-Lobbying betrieben. Und die schon formulierten Positionen bei Trump oder die noch erhofften Positionen bei Harris werden auch Einfluss auf Kryptowerte und Krypto-Investments haben. Dann wäre da die Rolle der SEC. Ja, Donald Trump hat zum Beispiel ein Versprechen abgegeben, Gary Gensler sofort an Tag 1 zu entlassen. Das hat er auf der Kryptokonferenz Bitcoin 2024 in Nashville, Tennessee getan. Und er hat auch gesagt, solange ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, wird es nie eine CBDC geben. Da muss ich jetzt natürlich sofort an die orangene Pille von Ijoma Mangold denken. Letzte Seite, CBDCs sind des Teufels. Also er schlägt da genau in die gleiche Kerbe. Und Trump
meinst du, Donald hat Ijoma gelesen, oder?
Ja, natürlich. Das ist ein weltweiter Bestseller.
Und by the way, ich bin mir weder sicher, ob Donald Trump das eine noch das andere verhindern könnte. Also Gary Gensler kann er nicht entlassen am ersten Tag. Das ist gar nicht in seinem, gehört gar nicht zu seiner Kompetenz. Und CBDC verhindern, ja, kann er wahrscheinlich schon, aber ist ja eigentlich die Fed und die ist eigentlich auch unabhängig. Klar muss da wahrscheinlich Senat oder so noch zustimmen, aber nur um das ein bisschen einzuordnen, also das ist natürlich viel, viel Wahlkampfgeplapper auch dabei.
Ich bin froh, dass du das sagst, ja, also ist halt auch, man muss schon rein charakterlich in Frage stellen, wie sehr Trump seine Versprechen durchzieht. Aber um die Liste der Versprechen noch vollständig zu machen, er meinte dann auch, er würde immer das Recht auf Selbstverwahrung verteidigen. Also er hat hier eigentlich alle Wünsche der Bitcoin-Maxis auf der Bitcoin 2024 in Nashville runtergebetet und sich damit klar pro Krypto, also eigentlich erstmal nur pro Bitcoin positioniert. Aber ich glaube, so differenziert denkt Trump hier noch gar nicht.
Und das ist ja auch das Besondere, weil damit zitiert er ja Teile des, ich weiß jetzt nicht, ob es das Wahlprogramm ist, aber ein Schreiben, das die Republikanische Partei ja auch herausgegeben hat, in der sie das auch verspricht, dass jeder das Recht auf Selbstverwahrung hat. Und das ist auch, denke ich, der große Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten aktuell. Die Republikaner haben sich ganz klar geäußert, ganz klar positioniert. Und die Demokraten schweigen so ein Stück weit. Harris hat sich meines Wissens noch gar nicht geäußert und damit gilt natürlich weiterhin die Richtung, die Biden eingeschlagen hat und das ist natürlich nicht so kryptofreundlich, wie sich das sicherlich viele Fans erhoffen.
Ja, gut zusammengefasst, um nur ein Beispiel zu nennen, am Montag kam ja das Parteiprogramm der Demokraten raus und ihr könnt dieses Dokument mal durchsuchen, wie häufig da die Begriffe Blockchain, Bitcoin, Digital Assets vorkommen. Ihr dürft dreimal raten, exakt nullmal. Also die Position der Demokraten ist offiziell, es gibt keine. Inoffiziell ist die Demokratische Partei in dieser Frage gespalten. Harris hat noch keine klare Stellung zu Kryptowährungen bezogen. Ihr Wahlkampfteam spricht schon mit Vertretern der Branche, aber wahrscheinlich auch erst, um sich mal zu informieren. Es gibt aber schon Druck in der Partei, sich positiver zu positionieren. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe namens Crypto for Harris, die versuchen, Harris Ansehen und Education in diesem Bereich zu verbessern. Ja, aber diametral unterschiedlicher könnte Trumps Position gar nicht sein. Er hatte zwar initial eine skeptische Meinung. Heute aber unterstützt er Kryptowerte, wie eingangs besprochen. Er sieht sich inzwischen sogar als Verfechter von Kryptowerten und ich glaube auch, dass seine Haltung taktisch motiviert ist, um Wähler und Spenden jetzt zu gewinnen. Er hat halt einen super starken politischen Instinkt. Ja, der riecht da ein starkes Mobilisierungspotenzial und schlägt halt sofort drauf. Ja. Und ich denke, er hofft letztlich damit, jüngere, technikbegeisterte Wähler anzusprechen. Und man muss schon auch sagen, dass halt Krypto mit dem Gedanken der Dezentralität und Liberalismus bis hin zu libertären Gedanken halt auch einfach gut zu den Republikanern passt, zumindest zu den konservativen Republikanern.
Ja, Trump mit seinen zwei NFT-Projekten ist ja sowieso Crypto-Native. Und ich habe jetzt auch gehört, dass seine Söhne auch noch ein Krypto-Projekt machen, das wohl irgendwas mit Real Estate zu tun hat, dass er auch schon irgendwie über seine Social-Media-Kanäle erwähnt hat. Also auch die Familie Trump als Ganzes ist ganz groß in Kryptoprojekten, wenn es ihrem Geldbeutel gut tut zumindest.
Ja, genau. Also dieses Projekt heißt BDefiant, also hier mit einer Anspielung auf DeFi. Und ja, was Besseres kann dir natürlich gar nicht passieren, als wenn du ein Projekt startest und ein Präsidentschaftskandidat gibt dem öffentlich seinen Segen, das übrigens auch in diversen Telegram-Gruppen, also mega stark. Genau, das war jetzt so die zweite Kerbe, so die erste Kerbe der US-Wahlkampf, die unterschiedlichen Positionen. Nicht unerwähnt bleiben sollen die Krypto-Lobbying-Aktivitäten. Ja, also Digital Asset Firmen und ihre Risikokapitalgeber bringen bis dato 119 Millionen Dollar in den aktuellen US-Wahlzyklus ein. Das sind 48% der gesamten Geldspenden von Unternehmen für die Wahlen, für die jetzigen Wahlen bisher. Und es sind 15% aller bekannten Spenden von Unternehmen seit 2010 ein Urteil des obersten Gerichtshofs eben erfordert oder erzwungen hat, dass Spenden transparent gemacht werden. Also Krypto ist in den US-Wahlkämpfen schon eine Macht, eben weil US-Wahlkämpfe so teuer sind und Krypto Geld hat und es auch in den Wahlkampf stecken will.
Ja, und bei Krypto geht es zur Not um alles oder nichts. Ich denke, Worst Case für viele ist, wenn Harris den Kurs von Biden weiterfährt, dass dann einige Unternehmen früher oder später einfach aus dem Markt gedrängt werden. Und das ist meines Erachtens ein Grund, warum da einige teilweise sehr tief in die Tasche greifen. Und es gibt auch, glaube ich, aus dem Kryptobereich sehr viele Single-Issue-Voter. Also die schauen einfach nur auf die Krypto-Position, weil sie ihr ein Stück weit ihr Leben darauf aufgebaut haben. Ihre finanzielle Zukunft hängt davon ab. Und die haben natürlich alle Angst, dass wenn die Demokraten an die Macht kommen, dass sie dann ihren Job los sind, ihre Firma, die sie gegründet haben und nun viel Schweiß, Blut und Tränen aufgebaut haben über die letzten Jahre, aus dem Markt gedrängt wird. Und ja, es ist schon krass, dass dann irgendwie Außenpolitik, sonstige innenpolitische Themen alle keine Rolle spielen und man für so jemanden wie, ich meine, ihr merkt wahrscheinlich schon, dass ich jetzt nicht der größte Trump-Fan bin, für so jemanden wie Trump votieren würde, weil er eben vermeintlich einen positiveren Blick auf das Thema Krypto hat.
Und ich fand, das kam auch klar hervor auf diesem Auftritt auf der Krypto-Konferenz, wo er Ende Juli aufgetreten ist. Das können wir ja, oder haben wir ja durchaus hier schon mit aufgenommen. Ich habe mir das auch angeschaut, weil ich einfach mal wissen wollte, wie er sich da präsentiert. Und mir war das auch einfach viel zu flach und viel zu platt. Der hat da ganz einfache Narrative immer wieder bedient und sich einfach dieser Community fast schon angebietert. Und ich glaube auch, also er versteht einfach, es gibt da einen gewissen Bereich der Wirtschaft und der Gesellschaft, und das ist ja nicht zu unterschätzen, wie groß der ist, der wirklich extrem an diesem Thema hängt und wahrscheinlich sehr einfach dadurch Wähler gewinnen kann, nur wenn er halt diese Narrative der Industrie bedient. Ob das Ganze dann wirklich so kommt und er das so umsetzen kann, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt.
Wobei das jetzt wenig überraschend ist, dass es dir viel zu platt war. Ich meine, wir haben da am einen Ende einen Wahlkampfkandidaten oder einen Präsidentschaftskandidaten, der halt 100 Themen auf dem Tisch hat und jetzt vielleicht erst anfängt, sich damit beschäftigen, und wir haben mit dir halt den Blockchain-Guy, der alles weiß.
Ja, das stimmt natürlich. Der ist jetzt wahrscheinlich nicht der größte Experte, aber das war schon beeindruckend, wie flach das teilweise war, fand ich, ja.
Ja, jetzt hatten wir schon zwei Stoßrichtungen. Einerseits den US-Wahlkampf, wo ja Krypto hier um ja sein Leben kämpft, wie es Alex gut geschildert hat. Wir haben die nach wie vor super strenge SEC. Ja, manche sprechen davon Regulatory Overreach. Also Gary Gensler versteht da echt überhaupt keinen Spaß. Es gibt ja sogar jedes Meme oder auch viele Podcast-Episoden zur Frage, ob er ein Bitcoin-Maxi ist, weil er Bitcoin halt aufgrund der ausgeprägten Dezentralität in Ruhe lässt und nicht als Security einstuft, aber alle anderen Werte, gut, ETH ist inzwischen auch nicht mehr im Visier, aber viele andere Altcoins hier voll unter das Visier nimmt. Und da wäre dann die dritte Schlagrichtung, über die man sprechen muss, wenn wir in den USA unterwegs sind, nämlich laufende Klagen gegen Exchanges. Die SEC plant nämlich eine Anpassung oder Änderung ihrer Klage gegen Binance. Die Klage gegen Binance soll erweitert werden und 10 bekannte Tokens, darunter Sol auf Solana und Matic auf Polygon, sollten oder könnten eben auch als Wertpapiere eingestuft werden. Ja, und das hätte natürlich auch weitreichende Auswirkungen auf den Gesamtmarkt, wenn die jetzt auch noch als Wertpapier eingestuft werden, wenn dann Binance, wenn die dann auf Binance mindestens jetzt mal auch nicht mehr gehandelt werden dürfen, weil ja hier die Klage gegen Binance läuft. Und wir sind ja noch beim Thema Klagen gegen Exchanges, eine FTX-Gerichtsentscheidung, nämlich FTX und Alameda Research werden Zurückzahlungen von 12,7 Milliarden Dollar an Gläubiger verurteilt. Das ist ein, oder das Gericht untersagt damit FTX und Alameda dauerhaft als Finanzintermediäre auch zu fungieren. Also jetzt nicht nur die einmalige Geldstrafe, sondern auch langfristig oder dauerhaft einfach das Recht verloren, Geschäfte zu betreiben. Und ja, die Auswirkungen auf geschädigte Investoren und den gesamten Kryptomarkt werden nach wie vor analysiert und Rückzahlungen finden statt. Ja, nach wie vor muss man retrospektiv sagen, dass FTX mega Schaden auf die Branche ausgeübt hat mit der Pleibe und der kriminellen Energie, die Sam Bankman-Fried hier an den Tag gelegt hat. Ja, damit sind wir durch die drei Stoßrichtungen in den USA durch. Es ist Thema im US-Wahlkampf. Die SEC bleibt super streng und deswegen kündigt Trump auch an, ob er es nun kann oder nicht, Gary Gensler sofort zu entlassen, falls er denn gewählt werden sollte. Und es gab hier zwei Updates in laufenden Prozessen gegen die Exchanges Binance und ja, jetzt auch mal eine Gerichtsentscheidung zu FTX.
Ja, ich bin gespannt, wie das im September ausgeht in den USA. Wir gehen aber jetzt mal wieder zurück nach Deutschland, würde ich sagen. Manu, du hast dir so ein bisschen den traditionellen Finanzmarkt angesehen, die KfW, die deutschen Banken, die Börse Stuttgart. Nimm uns doch mal mit, was ist so in Deutschland und in der TradFi-Welt passiert.
Ja, genau, da geht's weiter. Und wir hatten jetzt seit einigen Wochen und Monaten schon ein paar Meldungen zu weiteren digitalen Anleihen, insbesondere im Zuge des Wholesale-CBDC-Trials des Eurosystems. Die nennen das zwar nicht so, aber so kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also das Settlement zum Beispiel von Wertpapieren in Zentralbankgeld ist ja jetzt nun möglich. Und das hat dazu geführt, dass viele Anleihen begeben wurden. Die KfW hatte im Juli announced, dass sie eine 100 Millionen Euro-Anleihe auf Polygon mit einer Vielzahl von deutschen Banken begeben hat. Damals noch außerhalb des Wholesale-CBDC-Trials. Und nun hat die Börse Stuttgart veröffentlicht, dass die KfW wohl ein weiteres Krypto-Wertpapier gemäß dem elektronischen Wertpapiergesetz plant zu begeben. Und diesmal soll es eben auch Teil dieser Wholesale-CBDC-Trials des Eurosystems sein. Also es soll letzten Endes die Übertragung dieses Wertpapiers in Zentralbankgeld gesettelt werden. Welche der drei Lösungen, die angeboten werden von der Bundesbank, Bank of Italy oder der Banque de France, das wurde nicht genannt. Aber das ist ganz interessant, dass hier die KfW also eine weitere Anleihe noch dieses Jahr plant. Und hier partnert sie also mit der Börse Stuttgart Digital, die letztlich das Wallet Management sowie auch die Bereitstellung und Sicherung der Private Keys, also letzten Endes die Verwahrung, anbietet. Und ja, die Börse Stuttgart Digital hat das so verpackt, dass sie also hier ihren Technologie-Stack jetzt eben auch für digitale Anleihen oder Krypto-Wertpapiere anbietet und hier auch der KfW anbietet. Und das sei also auch für die Börse Stuttgart ein neuer Bereich, in den sie jetzt vordringen möchte. Also ganz interessant, hier die KfW macht weiter und wir werden auch natürlich in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Anleihe- und Wertpapieremissionen sehen, die hier durch die Wholesale-CBDC-Trials gesettelt werden.
Glaubst du, dass diese weitere Anleihe der KfW jetzt durch diese Wholesale-CBDC-Trials motiviert war oder dass sie die sowieso geplant hatten und da jetzt einfach dann die Möglichkeit nutzen, das damit reinzugeben? Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Insights hast.
Ich weiß es nicht konkret, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Wholesale-CBDC-Trials des Eurosystems hier wirklich nochmal einen Adoptionspush gegeben haben, beziehungsweise auch einfach eine neue Art der Abwicklung ermöglichen. Das war ja bisher einfach noch nicht möglich, dass auch die Cash-Seite, also die geldseitige Abwicklung, der Zahlungsverkehr mit orchestriert werden kann im Zuge eines Delivery versus Payments, also eines Zug-um-Zug-Geschäftes. Ja. Das war bisher nicht möglich. Das heißt, der Token des Wertpapiers wurde übertragen und dann wurde eben unabhängig davon dann das Geld übertragen. das ist jetzt möglich und neu, das Ganze zu koppeln. Und ich glaube, das gibt schon nochmal eine Motivation, sich auch damit nochmal auseinanderzusetzen. Ja, dann gehen wir doch weiter und zwar zu einem Bericht. Wir haben schon mehrfach und ich glaube seit mehreren Jahren schon über dieses Projekt der deutschen Kreditwirtschaft berichtet. Und zwar zum Giralgeld-Token oder Commercial Bank Money Token auf Englisch. Und hier wurde jetzt eben ein Bericht zum durchgeführten Proof of Concept veröffentlicht. Nochmal zum Hintergrund, die deutsche Kreditwirtschaft, die ist da eben schon seit Jahren dran, ein Konzept auszuarbeiten. Jetzt hat ein Proof of Concept stattgefunden, gemeinsam mit dem BDI, also mit dem Verband der deutschen Industrie, und 5 Banken und 5 Unternehmen. Also da war die DZ Bank dabei, die Commerzbank, die UniCredit, die Helaba und auch die Deutsche Bank. Und bei den Unternehmen war es BASF, Evonik, Siemens, Mercedes-Benz und R+. Und hier wurde letzten Endes die technische Machbarkeit dieses Konzepts, was schon in einem Papier schon vor einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, veröffentlicht wurde, auf 3 unterschiedlichen DLT-Netzwerken geprüft. Das ist einmal das European Public Network, EPN, das ist eine Konsortial-Blockchain von Firmen letzten Endes, die sich auf Firmenkunden richtet und auch auf Anwendungen in der Realwirtschaft sich fokussiert. Dann auf R3 Corda und auf einer privaten Ethereum-Blockchain, die von Nexi bereitgestellt wurde. Also Nexi ist ein großes Payment-Unternehmen. Und es wurde nichts integriert. Ja, es war letzten Endes ein Testen des Konzeptes. Das hat soweit gut geklappt. Das wird da auch in dem Report ganz gut beschrieben. Und und das ist, denke ich, das Neue an diesem Konzept auch. Ja, das sieht also die Ausgabe von tokenisierten Einlagen von Banken, von mehreren Banken, auf Unternehmensblockchains vor. Ja, und das muss man mal einordnen, denke ich. Das ist, denke ich, noch ein recht neues Thema oder eine neue Idee. Ja, also Unternehmensblockchains, die haben sich jetzt bisher noch nicht so stark verbreitet. Hier geht es auch vordergründig erstmal um private Blockchains, wobei dieses EPN auch so ein Public Network ist, was aber permissioned ausgestaltet ist. Also nicht jeder kann hier validieren beispielsweise. Und der Gedanke ist, dass Geschäftsprozesse von den Unternehmen auf den Blockchains durch Smart Contracts orchestriert werden sollen, die dann also direkt mit dem Geld Smart Contract interagieren können. Und das ist also so das Konzept, was getestet wurde und dargestellt wurde, was soweit ganz gut geklappt hat.
Also ich finde, das ist eines der spannenderen Crypto-Digital-Asset-Projekte in Deutschland. Und ich finde es auch gut, dass sich da einige Banken zusammengetan haben, um das einfach mal zu testen. Weil ich glaube, da können wir ganz viel davon lernen, auch als Industrie insgesamt, wenn da solche Dinge einfach mal gemacht werden. Unternehmensblockchains ist natürlich auch für Banken aktuell noch einfacher, weil sie da deutlich mehr unter Kontrolle haben. Ich bin eher so der Fan von öffentlichen Blockchains, aber verstehe jede Bank, die sagt, sie testet erstmal auf privaten Blockchains. Wo ich einfach noch ein paar Fragen habe bei diesem Konzept ist, ob das langfristig wirklich funktionieren kann, dass man sein Geld auf unterschiedlichen privaten Blockchains ausgibt, weil der Aufwand, auf eine private Blockchain zu gehen und die dann auch ja zu auditen, zu überwachen, sich da erstmal technisch anzuschließen, der ist relativ hoch. Das heißt, ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn es dann wirklich eine sehr, sehr geringe Anzahl an privaten Blockchains gibt, in die man dann reingeht. Wenn jetzt jede, sag mal, Subindustrie ihre eigene Blockchain da hat und wir am Ende 20, 30, 40 private Blockchains haben in Deutschland oder Europa, dann ist das, glaube ich, sehr schwer umzusetzen, sich da überall anzuschließen, zumindest auch um das Ganze dann aus Commercial-Gesichtspunkten dann auch sinnvoll aufzusetzen und damit am Ende noch Geld zu verdienen. Von daher bin ich gespannt. Ich beobachte das auf jeden Fall und ja, wünsche da den involvierten Banken und auch Unternehmen alles Gute und hoffe, dass sie da weiter Fortschritte machen.
Ja, genau. Und sicherlich ist dann auch im nächsten Schritt die Integration in die Banken wichtig, nochmal zu durchdenken, was dann auch letzten Endes das ist, was als Token auf der Blockchain dargestellt wird. Ist es dann auch für die Bank eine Einlage oder ist es letzten Endes eine Repräsentanz, die dann zu einem Einlagenübertrag in den Banksystemen führt? All das, damit hat man sich auch schon teilweise auseinandergesetzt und das sollen also die nächsten Schritte sein. Ja, und dann kam noch eine weitere Meldung heraus von der DZ Bank, gemeinsam mit Giesecke und Defrient, wie auch der DG Nexolution. Das ist ein ja, Payment-Betrieb von der genossenschaftlichen Finanzgruppe wie dem Unternehmen Festo, hat man also an einem Prototyp gearbeitet, der letzten Endes ja offline tokenisierte Einlagen für Machine-to-Machine-Payments und IoT-Zahlungen getestet hat. Und da wurde ein Prototyp erstellt und ausgearbeitet. Die Technologie von Giesecke und Defrient wurde hier genutzt. Auf ihrer Filia-Lösung, die bereits für Offline-CBDC getestet wurde und jetzt eben auch hier für tokenisierte Einlagen genutzt werden kann. Und die haben da einen Demonstrator gebaut, der auch dann am 18. September bei einer Konferenz ausgestellt wird und hier also dann auch weiterhin demonstriert werden soll. Und ja, hier geht es also darum, in, ich sag mal, Extremszenarien zwischen Maschinen ohne Internet Geld übertragen zu können. Und dann zu guter Letzt gab es noch eine ganz interessante Meldung aus dem Kryptobereich. Ferrari, also der Sportautohersteller aus Italien, der hat in den USA und in Kanada schon seit 2023 Kryptozahlungen akzeptiert und wird diesen Service nun auch in Europa ausweiten. Das heißt, dann können auch hier Kryptohalter mit ihrem Bitcoin, Ether und auch mit dem Stablecoin USDC Ferraris kaufen. In Amerika hat sich das schon ganz gut durchgesetzt. 50% der dortigen Händler akzeptieren es bereits. Und laut Ferrari haben bisher auch rund 60% der Händler in Europa sich dem Projekt schon angeschlossen oder sind gerade dabei. Also mal wieder eine Meldung, dass eben auch Krypto und Stablecoins hier als Bezahlvehikel für ja, große Sportautos eingesetzt werden können.
Ja, es ergibt auch Sinn, oder, dass das gerade so die Luxusmarkenhändler machen. Tesla hat das ja auch mal kurz gemacht. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es da aktuell geht oder nicht geht. Die haben das einmal eingeführt, dann wieder abgeschafft. Also bis jetzt ist ja sehr wenig passiert. Ich glaube, es wurden sehr, sehr wenig Teslas wirklich mit Bitcoin gekauft. Ich bin gespannt, ob wir da von Ferrari auch irgendwann mal erfahren, ob das dann tatsächlich auch genutzt wird. Ansonsten ist es, denke ich, immer noch ein ganz guter Marketingstunt.
Dann würde ich sagen, gehen wir weiter und schauen nochmal in den Stablecoin-Bereich. Alex, du hast ein paar Neuigkeiten noch mitgebracht.
Ja, da gibt es vor allem vielen News von Tether. Die haben unter anderem mal wieder ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Ich zitiere da jetzt mal den Milkman-Newsletter, den ich übrigens euch allen sehr empfehlen kann. Die haben gesagt, Tether hat einen Nettogewinn von 5,2 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr gemacht. Das sind 867 Millionen Dollar pro Monat, 29 Millionen Dollar pro Tag, 1,2 Millionen Dollar pro Stunde oder 20.000 Dollar pro Minute. Und damit ist Tether ähnlich profitabel wie die größten Unternehmen im S&P. Also zum Beispiel PepsiCo hat ein kleines bisschen weniger verdient im ersten Halbjahr mit 5,1 Milliarden, Netflix nur 4,4 Milliarden, Pfizer 3,1 Milliarden, also um das mal in einen gewissen Vergleich zu setzen. Also es ist wirklich verrückt, diese Firma mit weniger als 100 Mitarbeitern, 124 Millionen Dollar Gewinn pro Mitarbeiter. Ja, es ist Wahnsinn. Wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. Auch so an der Reservezusammensetzung hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Da sind wir in der Vergangenheit schon mal tiefer reingegangen. Es ist alles noch ein bisschen größer geworden. Rekord an US-Staatsanleihen sind im Depot. Mehr als Deutschland zum Beispiel, mehr als Australien. Vielleicht eine Zahl noch. Circle plant ja an die Börse zu gehen und der Preis soll sich so ungefähr bei 5 Milliarden US-Dollar einpendeln, also Gesamtwert dieser Firma. Und das ist jetzt das, was hier Tether im ersten Halbjahr diesen Jahres verdient hat. Also es ist verrückt. Es passiert auch einiges bei Tether. Die wollen einen neuen Stablecoin ausgeben und zwar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da soll es ein neues Regulierungsrahmenwerk geben von dem Abu Dhabi Global Market, oder man muss eigentlich fast sagen im Abu Dhabi Global Market. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, Manu und Michi. Ich habe mich da gestern mal ein bisschen eingelesen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das ist so eine Art internationales Finanzzentrum in Abu Dhabi. Das wurde 2013 per Dekret gegründet. 2015 ging es dann los und das hat so ein eigenes Rechtssystem. Das passiert auf Common Law, also ist dann mehr oder weniger international kompatibel, ist also unabhängig vom Rechtssystem der Vereinigten Arabischen Emirate und ermöglicht sozusagen so internationalen Unternehmen dort Fuß zu fassen und Business zu machen, gerade im Finanzbereich und eben auch im Kryptobereich. Und dann gibt es dann auch eine Regulierungsbehörde, die vor allem sich um Kryptounternehmen kümmert. 0% Steuern, volle Kapital- und Gewinntransferbarkeit. Also deswegen hat sich eventuell auch Tether entschieden, dann dort was zu machen. Es gibt jetzt, wie gesagt, da auch ein regulatorisches Rahmenwerk für einen Dirham-Stablecoin. Das wäre dann also der nächste Stablecoin neben dem US-Dollar, Euro, Renminbi-Stablecoin hat Tether sogar, mexikanischer Peso. Es gibt einen Gold-Stablecoin. Dann sollte es auch noch einen Dirham-Stablecoin geben.
Bin gespannt, wie sich das durchsetzt. Es gibt ja auch den Euro-Token. Der ist ja bisher jetzt aber noch nicht so enorm groß. Und ich glaube, bis auf US-Dollar-Stablecoins spielen andere Stablecoins ja weiterhin überhaupt keine Rolle. Aber ja, mit zunehmender Regulierung in den unterschiedlichen Bereichen kann sich das ja, oder in den unterschiedlichen Jurisdiktionen kann sich das ja durchaus ändern. Bin gespannt. Ja, Abu Dhabi, wie der ganze saudische Raum, die pushen ja sehr, sehr stark in Richtung Krypto- und Blockchain-Industrie. Also von daher macht das sicherlich Sinn, insbesondere in Kombination mit diesem interessanten Abu Dhabi Global Market, den du da beschrieben hast.
Ja, und du hast gerade den Euro-Stablecoin erwähnt. Da ist mal abzuwarten, wie es weitergeht, weil wir wissen ja, dass die MiCA jetzt so langsam in Kraft tritt. Die Stablecoin-Regulierungen sind schon in Kraft getreten, die für die sogenannten Crypto Asset Service Provider, also so im Börsen zum Beispiel, treten Ende des Jahres in Kraft. Und der Tether US-Dollar-Stablecoin, also USDT, der ist noch nicht MiCA-compliant in der Art und Weise, wie er aktuell aufgesetzt wird. Und da ist jetzt dann die große Frage, was da passieren wird und ob Tether eventuell sogar den europäischen Markt erstmal verlassen müsste. Der Konkurrent Circle, die haben ja schon sich eine EGEL-Lizenz in Frankreich geholt. Es sieht jetzt nicht so aus, als würde Tether sehr zeitnah eine EGEL-Lizenz in Europa bekommen. Und ja, dann ist eben die Frage, ob dann die großen Börsen nicht sogar aktiv Tether delisten, weil sie ansonsten einfach gegen die MiCA-Vorgaben verstoßen würden. Jetzt habe ich einen Bloomberg-Artikel gefunden, da steht drin, dass Tether die Anzahl seiner Mitarbeiter mehr als verdoppeln möchte auf rund 200 im nächsten Jahr. Und da wollen sie vor allem den Fokus auf Compliance legen. Das heißt, es könnte sein, ist jetzt einfach eine mögliche Interpretation, dass Tether dann doch ein bisschen mehr Fokus jetzt auf die Lizenzen und so weiter legt, die es da braucht. Ich hielte es auch nicht für smart, dann sich aus dem europäischen Markt drängen zu lassen. Und da geht es jetzt weniger um den Euro-Stablecoin. Der ist ja wirklich noch klein, aber wenn sie ihr mal Flagship-Produkt dann nicht mehr listen dürfen in Europa, das würde dann sicherlich auch einiges an AOM kosten. Und ja, Circle lauert da, glaube ich, schon, um natürlich Marktanteile zu gewinnen in Europa.
Und es hat ja schon begonnen. Also es gab ja schon einige Krypto-Börsen, die schon angekündigt haben, Tether delisten zu wollen, beziehungsweise es unattraktiv zu machen, Tether zu nutzen oder es einfach nicht zu ermöglichen, Tether zu kaufen über die Börsen. Also das geht ja, glaube ich, schon los. Bin gespannt, wie das da weitergeht, insbesondere wenn dann die MiCA auch Ende des Jahres vollends in Kraft tritt für FASPs.
Ja, und nicht nur Tether ist natürlich aktiv, es passiert auch generell viel im Stablecoin-Markt. Das haben alle verstanden, dass es ein interessantes Geschäftsmodell ist. Wir haben im April schon in der News-Episode darüber berichtet, dass auch Ripple plant, einen Stablecoin auszugeben. Der wird jetzt gerade getestet, der Ripple USD. Gerade auf dem XRP-Ledger und auf Ethereum haben da die ersten Tests begonnen. Also da können wir auch davon ausgehen, dass da bald mal was kommt. Und dann wurde in Europa ein neuer Stablecoin angekündigt, und zwar von Banking Circle. Das ist eine, ich würde sagen, Fintech-Bank, also sehr innovative, technologiegetriebene Bank aus Luxemburg. Und die hat den sogenannten Euro-I angekündigt. Das ist der laut eigenen Angaben erste von einer Bank gestützte Stablecoin, der MiCA-compliant ist. Und der ist aktuell auf Binance verfügbar, sollen aber dann weitere Handelsplätze hinzugefügt werden. Genau, und dadurch, dass der MiCA-compliant ist, ist dann auch klar, dass der sauber aufgesetzt ist, dass die natürlich über eine Banklizenz auch die EGEL-Lizenz mehr oder weniger haben und das auch ausgeben dürfen. Interessant ist noch, dass die Fireblocks nutzen für die ganze Technologie im Hintergrund. Und zweite Sache, die eventuell hier interessant ist, ist, dass Banking Circle auch gleichzeitig eine Partnerbank ist für einige Stablecoin-Anbieter. Also zum Beispiel meines Wissens wird Coinbase zum Beispiel nutzt Banking Circle, Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch für einige Stablecoin-Anbieter tatsächlich Reservebank sind, weil sie einfach sehr Fintech-affin, offen sind, solchen Anbietern in dem Bereich Konten zur Verfügung zu stellen. Und es ist natürlich spannend, dass sie sich jetzt dann dazu entschieden haben, ein Konkurrenzprodukt für potenzielle Kunden auszugeben.
Ja, und in ihrem Announcement haben sie sehr stark beworben, dass sie also die erste Bank sein wollen oder auch sein werden, die also ein MiCA-compliant Public Permissionless Stablecoin ausgeben. Das gab es ja bisher so auch noch nicht. Das waren ja eigentlich immer Nicht-Banken oder E-Geld-Institute, die also ein Stablecoin ausgeben.
Gut, machen wir zum Abschluss doch noch die CBDCs. Manu, nochmal an dich zurück.
Sehr gerne, und das können wir, glaube ich, kurz halten. Da gibt es ein paar Neuigkeiten zum digitalen Euro-Projekt. Die EZB hat hier einen ersten Fortschrittsbericht in der Vorbereitungsphase des digitalen Euros veröffentlicht. Also nochmal zum Hintergrund, wir hatten 2 Jahre die Investigationsphase. Jetzt sind wir seit fast einem guten Jahr in der Vorbereitungsphase. Die Phase geht auch wieder 2 Jahre, das heißt, knapp ein Vierteljahre kommen noch. Und hier wurde also der erste Bericht veröffentlicht. Behandelte Bereiche sind Datenschutz, Offline-Funktionalität, die Obergrenzen, das Rulebook und die Ausschreibungsverfahren sowie auch die Unterstützung des Gesetzgebungsverfahrens. Und ja, der Bericht legt also Fortschritte in diesen 5 wichtigsten Bereichen dar und zeigt also auf, wie der digitale Euro voranschreitet. Für all diejenigen, die das Projekt interessiert, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, sich den Bericht auch nochmal durchzulesen, um einfach zu verstehen, wo das Projekt aktuell liegt und wo es steht. Und dann hat die EZB auch noch zu 2 Workshops eingeladen. Ganz interessant, einmal zu dem Secure Elements für den Offline-Digitalen Euro. Der Offline-Digitale Euro ist ja eine Art, wie der digitale Euro ausgegeben und genutzt werden soll, neben der Online-Variante. Und das muss man wirklich also ganz stark trennen. Das ist ein ganz anderes Tier sozusagen, weil diese digitalen Euros ja lokal auf Secure Elements, zum Beispiel auf Handys oder Mobilgeräten, Endnutzergeräten gespeichert werden müssen. Und da laden sie also die OEMs von Mobilgeräten ein, also die Originalgerätehersteller, dann Betreiber von Mobilfunknetzen, wie aber auch spezialisierte Trusted Service Manager, die letzten Endes den Einsatz von Dienstanbieter-Applets aus verschiedenen Branchen erleichtern, und will von diesen Experten hören, wie ein digitaler Euro auf dem Secure Element gespeichert werden könnte. Das Ganze wird hinter verschlossenen Türen stattfinden, zwischen dem 16. und 30. September in vielen Sitzungen mit dem digitalen Euro-Team. Da ist auch noch möglich, sich zu bewerben, falls unsere Hörer das interessant finden und hier die EZB beraten möchten. Bis zum 10. September könnt ihr eine Bewerbung noch einreichen. Wir nehmen das mal mit in die Shownotes. Und ein zweiter Workshop, und das ist, finde ich, sehr interessant, für B2B-Payments. Denn das digitale Euro-Projekt widmet sich aktuell ja nicht den B2B-Payments, sondern nur C2C, und C2B bedeutet also zwischen Endnutzern und, wenn natürlich Endnutzer bei Händlern etwas kaufen. Aber reine B2B-Zahlungen sind komplett out of scope. Aber die EZB hat jetzt trotzdem nochmal zu einem Workshop eingeladen, wo also innovative Geschäftsvorfälle in der Machine Economy, Industrie 4.0 und so in dem Bereich des industriellen Internets besser verstanden werden wollen. Und da lädt sie also die Industrie ein, wie auch Banken natürlich, die hier an interessanten Use Cases arbeiten und auch der EZB erklären können, warum aktuelle Geldformen nicht ausreichen. Und das war immer so der Home-Turf oder ist so der Home-Turf von, dem Commercial Bank Money Token oder Giralgeld Token Projekt, was wir auch eingangs ja oder in der Mitte der Episode beschrieben haben mit dem Report der deutschen Kreditwirtschaft, wo die deutsche Kreditwirtschaft wie auch die Industrie immer gesagt hat, das sollte also der Bereich sein, wo innovative Bankeinlagen auf Blockchains genutzt werden können. Und hier geht jetzt also die EZB auch mit rein und will diese Use Cases besser verstehen und dann auch verstehen, inwieweit der digitale Euro hier eine Rolle spielen könnte. Ja, also keine Entscheidung, aber sie möchte diesen Bereich besser verstehen. Und das ist also auf jeden Fall etwas Neues, weil sie hier sich in dem Bereich bisher noch gar nicht getummelt hat.
Ist ja, denke ich, was vor allem nicht von Banken, ja, die sehen das natürlich eher bei sich, aber vor allem von Unternehmen meines Erachtens gefordert wurde. Also die, zumindest in den Runden, in denen ich da mal dabei war, haben schon die Vertreter der Unternehmen immer wieder gesagt, warum ist der Retail-Euro nicht auch für Unternehmen zu Unternehmen, also B2B-Zahlungen möglich. Und man kann der EZB vieles vorwerfen, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie immer wieder das Feedback aus der Industrie, aus der Finanzbranche ernst nimmt und das dann auch versucht, bei sich zu integrieren und zumindest dann versucht, noch genauer zu verstehen, ob es Sinn ergibt, in diese Richtung zu gehen. Auch was diese ganze Offline-Geschichte anbelangt für den Retail-Euro, es war auch ein Feedback, das kam auch von Endnutzern teilweise in Umfragen. Und da wird ja jetzt schon viel bewegt, um das möglich zu machen, weil das ist tatsächlich technisch nicht einfach umsetzbar. Von daher, das finde ich schon gut, dass da die EZB wirklich auch in den Markt hört und das Feedback dann ernst nimmt.
Ganz genau. Und das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da ist auch bis zum 13. September noch die Möglichkeit, gibt es die Möglichkeit, Use Cases einzureichen. Man kann auch zuhören und sich dort bewerben, als Zuhörer nur teilzunehmen. Am 9. Oktober soll das Ganze stattfinden. Also eine ganz spannende Neuerung hier in dem Projekt.
Männer, ich schlage vor, wir ziehen einen Strich unter die News des August und bringen noch unsere Fundstücke mit ein. Manu, magst du vielleicht direkt durchstarten?
Ja, und da mache ich doch direkt weiter mit der EZB. Da kam ein ganz interessantes Papier raus oder wurde veröffentlicht, was darstellen soll, warum es sehr unattraktiv für Banken ist, mit Stablecoins zu interagieren, also vor allem die Reserve für Stablecoins bereitzustellen oder auch eigene Stablecoins auszugeben. Und da bezieht sich dieses Papier vor allem auf die Liquidity Coverage Ratio, die letzten Endes eine sehr wichtige Kennzahl in der Liquiditätssteuerung ist. Ein Punkt, den das Papier aufwirft, ist zum Beispiel, dass wenn Sie Privatkundeneinlagen zu Großkundeneinlagen wechselt, was letzten Endes ja dann die Reserve für die Stablecoins ist, dann hat es einen negativen Einfluss auf die Liquidity Coverage Ratio. Wenn Kreditinstitute ihre eigenen Stablecoins ausgeben, dann hängt der Impact auf die LCR davon ab, ob sie die Stablecoin-Inhaber identifizieren können und somit also dann auch klar darstellen können, ob das ein Endnutzer ist oder ein Unternehmen ist. Und wenn sie das nicht können, dann hätte das einen negativen Einfluss auf die LCR. Wenn sie es können, dann wäre das besser für die LCR, was also einen Anreiz setzt, für Banken auch zu verstehen, wer es letztlich ist, der diese Stablecoin hält und nutzt. Und auch andere Effekte werden noch dargestellt. Also ein, fand ich, ganz spannendes Papier. Lohnt sich auf jeden Fall für all die, die Stablecoins und Banken interessiert, das Papier zu lesen.
Ja, und das passt ja in dieses größere Bild, da ist ja die LCR wirklich nur ein Teil, warum Banken und Stablecoins gerade noch nicht zusammenpassen. Viel regulatorisch getrieben, auch die Kapitalanforderungen, die da von Basel in den Basel Requirements angekündigt wurden oder jetzt schon verabschiedet wurden. Also Banken und Stablecoins, das ist noch eine schwierige Geburt aktuell.
Ja, danke Manu. Nehmen wir sicherlich auf unsere Liste. Alex, was ist denn dein Fundstück des Monats?
Relativ simpel und sicherlich für viele Bitcoiner schon bekannt, aber ich bereite gerade wieder meinen Kurs vor, den ich ja immer im Herbst an der Uni in St. Gallen gebe. Und eine ganz zentrale Website, die ich da mal hernehme, die nennt sich timechaincalendar.com. Das ist im Endeffekt einfach eine Website, die Bitcoin-Blockchain beobachtet und alle relevanten Statistiken zusammenfasst. Also seht ihr, bei welchem Block sind wir aktuell, wie viele Blöcke sind es bis zum nächsten Difficulty Adjustment, wie viele Blöcke sind es zum nächsten Halving, wie viele Transaktionen waren im letzten Block, wie lange ist es her, dass es der letzte Block gab, wie viele Bitcoins wurden schon geschürft. Also ganz, ganz viele Statistiken, grafisch schön aufbereitet auf einer Seite, schön kompakt. Und ich lade jeden mal ein, da mal drauf zu klicken und mal zu schauen, wie viele dieser Zahlen ihr versteht. Also bei mir war es letztes Jahr im Examen am Ende eine Frage, ich habe da einen Screenshot geteilt und habe mir dann von den Studierenden alle Statistiken und Zahlen erklären lassen. Also könnt ihr für euch selbst mal testen, wie gut ihr euch mit der Bitcoin-Blockchain auskennt und inwieweit ihr diese Website versteht. Und für diejenigen, die sich gut auskennen, ist es immer eine gute Anlaufstelle zu sehen, wo stehen wir gerade.
Danke dir, Alex. Ich habe auch noch ein Fundstück des Monats mitgebracht, nämlich einen sogenannten Opinion-Artikel aus der New York Times von Paul Krugman. Der ist immerhin Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften aus dem Jahr 2008. Der Artikel läuft unter dem Titel How 2024 Became a Crypto Election. Und ich finde den Artikel aus zwei Gründen spannend. A, informiert er natürlich unsere heutige Diskussion rund um die USA, also unseren Deep Dive Krypto in den USA, und B, ist Krugman ein Krypto-Kritiker, und ich finde es wichtig und auch immer wieder gut, Artikel von Kritikern zu lesen. Ja, also manchmal schüttelt man den Kopf. Ich meine, wir sind offensichtlich bullisch, was dieses Thema betrifft, aber ich finde es dennoch super wichtig, sich immer wieder diese kritischen Stimmen auch anzuhören, denn vielleicht ist ja doch irgendwo ein Argument dabei, das wir nicht bedacht haben. Und aus den zwei Gesichtspunkten empfehle ich dieses Opinion Piece in der New York Times. Genau, und damit bleibt uns eigentlich nur noch euch zu danken, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und euch so fürs Thema interessiert, wie wir auch. Eine gute Woche wünschen wir euch und ja, tretet gerne in Kontakt mit uns in unserer Telegram-Gruppe oder bei Social Media oder mittels E-Mail und ja, informiert euch gerne über uns auch auf unserer Webseite. Und natürlich auch ein Danke an euch beide, Manu und Alex, hat Spaß gemacht mit euch.
Danke euch, bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.